Ich wünsche euch heute besonders einen gesegneten, guten Gottesdienst, dass ihr euer Herz öffnen könnt und euer Herz geöffnet wird für dieses grundlegende, elementare Thema. Ich bin doch überrascht, muss ich sagen, dass so viele hier sind. Ich habe gedacht, es werden so 50 Leute hier sein und die werden sich dem unbequemen Thema stellen und die anderen sagen, ich gehe lieber an den Bodensee. Wirklich mutig, dass ihr hier seid. Herzlichen Glückwunsch in dem Sinn für euren Mut und dass ihr euch diesem Thema stellt. Und es ist kein leichtes Thema, das habe ich gemerkt. Und wer jetzt meinen Puls spüren würde, der würde merken, da vibriert es in mir wie kaum bei einer anderen Predigt, obwohl ich schon oft gepredigt habe. Vor vielleicht 4, 5 Jahren habe ich einen Anruf bekommen, sitze im Büro, bekomme einen Anruf, ein Mann, 44 Jahre, 3 Kinder zwischen 8 und 14, sagt seinen Namen, ich heiße so und so, ich habe dich gehört auf einer Konferenz und ich habe eine Frage an dich. So schnell ging das. Würdest du mich beerdigen? Ich bin todkrank. Und ich sage, jetzt mal langsam, kannst du das nochmals wiederholen? Und er sagt dieselben Sätze nochmal, würdest du mich beerdigen? Ich habe Krebs im Bauchraum und ich sage, wie kommst du auf die Idee, dass ich dich beerdigen soll? Und dann sagt er, bei deinen Referaten habe ich 3 Dinge erlebt und die möchte ich bei meiner Beerdigung erleben. Ich habe einiges geweint und ich habe herzhaft gelacht. Und da war eine unbändige Hoffnung in dem, was du gesagt hast. Und deshalb möchte ich, dass du die Beerdigung machst. Anschließend sind wir hingefahren. Ich habe diesen todkranken Mann noch einmal besucht, wurde begleitet vom Eckhardt. Es war eine längere Fahrt nach Landau an der Isar. Und wir haben lang geredet über das Leben und über das Sterben, über den Tod und über das, was danach kommt. Und er hat zu mir gesagt, Thomas, wieso reden wir nicht öfters darüber? Wieso erst in der Sterbestunde erfahre ich, was danach kommen wird, wie man gut sterben kann? Wieso erst jetzt? Und wir haben in dieser Zeit, in diesem Gespräch, wirklich miteinander geweint, gelacht und da war eine große Hoffnung. Und das wünsche ich mir auch für diesen Gottesdienst, dass wir, wenn es sein muss, weinen, aber auch lachen dürfen, aber dass wir mit einer großen Hoffnung nach Hause gehen. Und ich weiß, dass dieses Thema sehr, sehr sensibel ist. Und ich kann heute bei weitem nicht alles sagen. Heute geht es darum, sterben will gelernt sein. Nächstes Mal geht es darum, die Seiten zu wechseln, bei den Trauernden zu sein. Und dann den Sonntag drauf bei den Tröstenden, wie tröstet man? Also erwartet heute nicht, dass alles gesagt wird zu diesem Thema, sondern heute geht es darum, sterben will gelernt sein. Wie kann ich vorbereitet sterben? Diese Begegnung mit diesem Mann, die begleitet mich bis heute, immer wieder. Wieso, so hat er mir gesagt, redet man nicht öfters darüber, auch als Christen? Wieso erst in der Sterbestunde? Und ich weiß, dass es ein sensibles Thema ist, und ich auf dünnem Eis bin heute. Und wenn ich jemanden verletzen sollte, weil er gerade auf der trauernden Seite ist und das heute nicht hört, was er gern hören würde, dann verzeiht mir einfach, kommt nächsten Sonntag wieder, da ist das nächste Thema dran. Und wenn manche Dinge von mir gesagt werden, die vielleicht so leicht klingen, vielleicht sogar salopp, dann hat das auch damit zu tun, ich wurde heute Morgen gefragt, jemand hat zu mir gesagt, Thomas, hättest du 2005 auch so gepredigt, wie du heute predigen wirst? 2004 war unsere Tochter tödlich verunglückt, viele wissen das. Und 2005 hätte ich anders gepredigt als heute und nächsten Sonntag. Und ich will damit nur sagen, ich will einige Dinge klar sagen und die muss ich klar sagen. Aber damit kann es sein, dass ich einige Menschen auch verletze. Verzeiht mir das, das will ich einfach so sagen, aber ich will nicht deshalb alles nivellieren und im Nebel rumreden, nur aus Angst, dass es vielleicht für manche herausfordernd sein könnte. Es wäre schade, wenn die Klarheit verloren ging. So viel dazu. Es ist ein nahes Thema und ich habe so den Eindruck, ich gehe heute zu euch runter. Geht das, Marcel, wenn ich da unten bin, dass ich nicht von oben herab über solch ein elementares Thema heute predige? Ihr seht mich noch und ich fühle mich nicht. Lieber wieder nach oben. Oh. Euer Wunsch ist mir Befehl, dann gehe ich wieder hoch. Okay, ist für mich immer so von oben runter bei so einem gewaltigen und wuchtigen Thema. So, das war die Vorrede. Ich sehe die Sieglinde Unger vor mir, Schulleiterin der christlichen Schule. Und als ich das Thema vorbereitet habe, sterben will gelernt sein, ist mir die christliche Schule eingefallen. Denn das Motto der christlichen Schule, ich hoffe, ich sage es richtig, heißt, lerne lernen, lerne leben. Korrekt. Korrekt. Lerne lernen, lerne leben. Und das ganze Leben ist, wenn es gut läuft, ein Lernprozess. Wir lernen ganz früh in unserem Leben, zum Beispiel aus dem Schuppen zu trinken. Später trinken wir dann aus dem anderen Schuppen, so dem größeren Schuppen, ohne Nuki. Wir lernen aber das ganze Leben. Wir lernen laufen. Wir lernen sprechen. Wir lernen, wenn es gut kommt, zuhören. Das lernen manche tatsächlich, zuhören. Irgendwann lernen wir schreiben und lesen, all die klassischen Dinge. Das ganze Leben ist ein Lernprozess. Aber als ich so darüber nachgedacht habe, ich kenne den Lehrplan nicht, diese Glinde ist gerade hier heute von der christlichen Schule, lernen wir auch zu sterben. Denn das ist das, was unweigerlich, todsicher, auf jeden von uns zukommt. Es sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Karl Barth hat es treffend ausgedrückt, der große Theologe. Er hat gesagt, irgendwo wächst er schon der Baum, aus dem sie deinen Sarg zimmern werden. Auch das Stückchen Erde gibt es schon, das deine letzte Ruhestätte sein wird. Und du wirst nicht dorthin gehen, hat er gesagt, sondern man wird dich hintragen. Und das kommt auf jeden Menschen zu. Wir lernen unser ganzes Leben, aber das, was auf uns zukommt, todsicher, der Tod, lernen wir am wenigsten. Und jeder von uns stirbt, ich habe es gesagt. Und jeder von uns wird mit dem Tod konfrontiert. Meine Eltern sind gestorben. Mein Vater schon vor 25 Jahren. Ich war ein junger Mann. Meine Mutter 2010, die Eltern meiner Frau sind gestorben. Gestern waren wir am Totenbett der Tante von meiner Frau, 92 Jahre, die liegt im Sterben. Wenn wir vielleicht auch nicht mit unserem eigenen Tod betroffen sind direkt, so sterben die Menschen. Und wenn es gut geht, unsere Eltern vor uns, das meine ich im positiven Sinne, und nicht die Kinder vor den Eltern. Wir sind damit konfrontiert immer wieder. Immer wieder kommt das auf uns zu, auf den unterschiedlichen Ebenen und am Ende trifft es uns selber. Wenn die Eltern gestorben sind, das habe ich so erlebt, dann merkt man, jetzt bin ich an der Front, jetzt bin ich an der vordersten Reihe. Vorher waren immer noch die Eltern vor einem, wenn die weggestorben sind, ist man selber an der vordersten Front. Jetzt sind noch die Eltern meiner Frau gestorben, jetzt sind wir beide. Wir sind die nächste Generation, die sterben wird. Das ist so. Es kommt auf uns zu. Der Tod ist die große Katastrophe. Und es ist eine Katastrophe. Und da muss ich ein großes Aber hinzufügen. Das kann ich nicht weiter ausführen. Aber es gehört nicht zur Absicht der guten Schöpfung und des guten Schöpfers, dass Menschen sterben. Das muss in aller Deutlichkeit gesagt werden. Es gehört nicht zur guten Schöpfung, dass Menschen sterben. War von Gott anders gedacht. Der Tod kam erst in die Schöpfung, in dem Moment, als die Menschen Gott den Rücken gekehrt haben und gesagt haben, wir wollen autonom leben. Das ist der große Bruch zwischen Gott und den Menschen. Das ist die Folge des Abfalls. Klar ist mir auch, dass der Vorgang des Sterbens als solcher nicht gelernt werden kann. Wir können jetzt nicht sagen, wir sterben mal auf Probe heute Morgen, ich suche einen Freiwilligen und dann üben wir das ein und dann könnt ihr das. Das ist nicht gemeint, wenn es darum geht, Sterben will gelernt sein. Den Tod als solches kann man nicht einüben. Aber, und darum wird es heute gehen, wir können vorbereitet sterben. Das ist das Hauptthema. Vorbereitet sterben können. Ist ein sperriges Thema. Und ich finde es stark, dass ihr den Mut habt, euch diesem Thema zu stellen. Diesem sperrigen Thema, nämlich dem Tod. Grundsätzlich pflegen wir, ich sage es mal so pauschal, zwei Wege, um mit dem Tod umzugehen. Das eine ist, dass wir den Tod verdrängen und das andere ist, dass wir ihn beherrschen wollen. Wir wollen den Tod beherrschen, verdrängen oder beherrschen. Den Tod verdrängen sieht dann so aus wie bei Johannes Heesters. Ihr kennt ihn, manche kennen ihn, ein berühmter Tenor, der mit 109 Jahren gestorben ist. Das hat er gesagt, als er 105 Jahre alt war. Warum sollen wir uns mit so einem düsteren Thema die Gegenwart kaputt machen? Das hat er mit 105 Jahren gesagt, also 2008. So ein düsteres, mit dem setze ich mich nicht auseinander. Das verweigere ich, dieses Thema. Ich bin ja erst 105 Jahre alt. Also bitte, wer soll da schon über den Tod nachdenken sollen? Am 24.12.2011 ist er dann gestorben. Ob er wollte oder nicht, ob er den Tod verdrängt hat oder nicht, ist egal. Er, auch er, ist gestorben. Und das sagt viel aus über einen Menschen, der weigert sich, dem Tod zu stehlen. Und so ein Mensch stirbt zwangsweise unvorbereitet. Viele Menschen heute haben in Realität noch nie einen toten Menschen gesehen. Das, was wir in den Medien sehen, massenweise, und die Ballerspiele, die wir spielen, ist etwas ganz anderes. Einem Toten direkt begegnen, ist eine ganz andere Nummer, als im Fernsehen weit distanziert, weit weg einen Anonymen zu sehen. Ich erinnere mich noch genau an den Besuch, das war früher so üblich auf dem Dorf, wenn jemand gestorben ist, dass man eingeladen wurde, als Nachbarn noch ans Totenbett zu gehen. Als der Opa in unserer Nachbarschaft gestorben ist, kam die Schwiegertochter zu mir und hat gesagt, Thomas, der Opa ist gestorben, willst du ihn noch sehen? Es wäre gut, wenn du noch Abschied nimmst. So ein kleiner Stipski, ich weiß nicht mehr, 6 oder 8 Jahre, an der Hand dieser Frau in das Zimmer gegangen und da liegt der Opa auf dem Bett und ich schaue ihn an und sie sagt, kannst ihn gern berühren. Es blieb nicht die negative Erinnerung, so ein Trauma, das bearbeitet werden muss, sondern als was Natürliches. Man nimmt Abschied vom Toten, man nimmt Abschied, man geht nochmals hin. Und ich bin froh gewesen, später dann, so 30 Jahre später, dass ich den Mut hatte, mit dieser Frau zu diesem toten Opa zu gehen. Der Mensch schämt sich heute mehr als noch früher über seine Vergänglichkeit. Und das kommt durch die Sehnsucht nach ewiger Jugend und einem vollkommen glücklichen Leben zum Ausdruck. Denn alles, was Falten bedeutet, Vergänglichkeit, hier tut's weh und hier und da und die Zähne fallen aus, die Haare werden weniger und grau, all die Dinge sind Vorboten des Todes. Deshalb wollen wir nicht auch vom Äußeren her mit Gewalt nicht älter werden. Und die Werbung gaukelt uns solche Menschen vor, die immer hübsch sind, straffe Haut. Gesund, stark, sportlich und Anti-Aging-Cremes und alles Mögliche hilft uns dabei. Ihr seht das hier bei dieser Dame, die hat so eine Maske und dann zieht sie alle Falten weg. Ewig jugendlich, ewig jung. Dahinter steckt immer der Gedanke, ich will nicht alt werden und ich will nicht sterben. Gibt es übrigens inzwischen auch verstärkt für Männer. Ihr seht hier, Ohne Anti-Aging-Creme und was auch immer sieht man so aus und mit sieht man so aus. Botox, hier die Falten weg, die Augenringe weg, hier die aufgedunsene Haut und so weiter. Das wird wieder neu, alles so. Die Wirklichkeit ist natürlich so. Man sieht sich so, aber man sieht in Wirklichkeit doch ein bisschen anders aus. Ich erlebe das regelmäßig, wenn ich irgendwo spreche oder im Persönlichen mit Leuten rede in meinem Alter und ich sage, ich bin inzwischen ein alter Mann, kommt meistens ein Aufschrei, nein, man ist so alt, wie man sich fühlt, du bist noch nicht alt. Aber eigentlich wollen die mir sagen, Thomas, sag das bitte nicht, wenn du sagst mit 58, du bist alt, dann bin ich mit 63 Jahren noch älter und das will ich nicht hören. Sag mir bitte, man ist so alt, wie man sich fühlt und du fühlst dich wie 35. Ich fühle mich nicht wie 35, ich fühle mich manchmal wie 80. Aber ich weiß nicht, wie sich ein 80-Jähriger fühlt, weil ich noch nie 80 war. Das ist ein Problem. Aber ich möchte sagen, ich bin 58, so will ich mich fühlen. Meine Haare werden weniger. Ich bin übrigens der Einzige in der Familie, bei dem die Haare hier rausgehen. Die anderen haben alle volles Haar. Ich beneide sie ein bisschen. Aber es ist so. Und das Traurige, ich sage es jetzt mal so pauschal, ist, dass die Kirche in diesen ganzen Gesundheits- und Anti-Aging-Wahn und mit einstimmt. Nicht die Anti-Aging-Creme macht es, sondern das vollmächtige Gebet ist dann die Alternative und all die Dinge. Und wir schieben auch eine gute Auseinandersetzung, so habe ich den Eindruck, mit dem Tod vor uns her. Statt zu sagen, hey, das ist so. Und wir bekommen und haben eine Zukunft, darüber werde ich nächstes Mal mehr sagen. Der zweite Punkt, das ist die Verdrängung des Todes, ist die Beherrschung des Todes. Die medizinische Technik ermöglicht fast alles. Bis zu einem gewissen Grad kann das Leben verlängert werden. Und dann aber, und das ist auch eine neue Entwicklung, die Beherrschung des Todes, indem man selbstbestimmt stirbt. In die Schweiz fährt, so ein Haus geht und sagt, morgen um 12 Uhr will ich sterben. Das ist auch eine Beherrschung des Todes. Ich lasse mir nicht vorschreiben vom Schöpfer aller Dinge, wann ich sterbe. Ich will selbstbestimmt sterben. Verlängern so lange wie möglich und dann selbstbestimmt sterben. Das ist kein christlich-biblisches Sterben. Das sage ich vorweg. Der Spiegel hat zufällig diese Woche diesen Titel herausgebracht, ewiges Leben demnächst für alle, wie der Mensch den Tod besiegen kann, wie der Mensch den Tod besiegen kann. Das ist die große Hoffnung. Wir besiegen den Tod, wir Menschen. Komischerweise kommt hier noch dieser Christus vor. Irgendwie spielt er auch eine Rolle, bei den Artikeln weniger, aber irgendwie spielt er doch eine Rolle in dieser ganzen Geschichte. Gesundheit wird als höchstes Gut angesehen. Der Slogan ist ja bei jedem Geburtstag, die Tanja hat es heute zum Glück nicht gesagt. Lieber Lothar, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Die Hauptsache ist, du bleibst gesund. Hauptsache gesund. Das wünscht man jemandem zum Geburtstag. Hauptsache gesund. Ich muss dazu sagen, wenn Gesundheit das Wichtigste wird im Leben und das Wichtigste ist im Leben, dann geht der an der Hauptsache vorbei, der krank ist. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Jemand, der krank ist, geht an der Hauptsache des Lebens vorbei. Ist das wirklich so? Und jeder Christ müsste sagen, nein, das ist nicht so. Die Hauptsache des Lebens ist etwas anderes. Wir werden noch dazu kommen. Aber wir postulieren die Gesundheit als das Wichtigste. Und damit sagen wir einem Menschen, der irgendein Leiden hat, du gehst am wichtigsten des Lebens vorbei. Doch verrückt, oder? Ich finde das verrückt. Sterben will gelernt sein, damit der Tod nicht mehr die große Katastrophe ist. Sterben will gelernt sein. Und ich gehe jetzt zurück auf Ansichten natürlich der Bibel, aber auch der frühen Kirche, die sich noch intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Die Katakomben in Rom sind 800 Kilometer Gräber. So wichtig war es den frühen Christen, den Gestorbenen ein würdiges Grab zu geben, dass sie unterirdisch hunderte von Kilometern Gräber gebuddelt haben, weil die Christen und die Armen wurden in Rom offiziell verbrannt. Und das war unwürdig. Man hat sich mit dem Sterben auseinandergesetzt und ein Diakon, der sein Leben lang Gräber gegraben hat in den Katakomben, es war eine würdevolle Aufgabe, eine wertvolle Aufgabe. Die frühe Kirche hat den Tod nicht verdrängt. Mönche, die sind einander begegnet mit diesem Satz. Statt Hallo Daniel, haben die gesagt, Hallo Daniel, Memento Mori. Memento Mori. Man ist auf den anderen zugegangen, hat ihm die Hand gegeben, Daniel, Memento Mori. Kilian, Memento Mori. Tanja, Memento Mori. Markus, Memento Mori. So haben die sich begrüßt. Und Memento Mori heißt, denk daran, dass du sterben musst. Was ist denn das für ein Gruß? Denk daran, dass du sterben musst, Tom. Vergiss es nicht. Und du auch, Manuel, auch wenn du Lehrer bist, auch Lehrer sterben. Denk daran, dass du sterben musst. Memento Mori, Martin. Damit haben sie zum Ausdruck gebracht, denk an das Zentrale im Leben. Sei vorbereitet auf den Tod. Nicht als bleierne Schwere, hat man gesagt, Memento Mori, sondern denk daran, damit du vorbereitet sterben kannst. Damit, wenn die Stunde kommt, du vorbereitet bist. Ich sage es mal übertrieben, dass du fröhlich in diese neue Welt ziehen kannst, dass du fertig bist. Ihr kennt das ja, wenn man morgens auf die Lindenwiese fährt am Sonntagmorgen. Bei uns ist es heute nicht mehr so, wir sind nur noch zu zweit. Vor 15 Jahren, als die Kinder noch klein waren, hat man dann gesagt, Susanne, bist du fertig? Und was hat man damit zum Ausdruck gebracht? Bist du reisefertig? Können wir gehen? Und Memento Mori will sagen, bist du fertig? Bist du reisefertig? Ist alles gepackt? Bist du bereit zu gehen? Und nicht, ah, ist alles so schwierig und so bleiern schwer und so ein Elend, sondern man hat den Tag mit dem Wesentlichen sozusagen begonnen. Und das kennen die Psalmen. Ganz einfach, der Psalm 90, Vers 12, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und das Ziel ist, damit wir klug werden. Der Kirchentag 2015, der Evangelische Kirchentag in Stuttgart, hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, damit wir klug werden. Den ersten Teil des Psalmes, den haben sie irgendwie verdrängt. Der ist unbequem. Aber um klug zu werden, muss man daran denken, dass man stirbt. Aber das Motto des Kirchentages war nur, damit wir klug werden. Es gab so ein paar Workshops am Rande von ein paar so Freaks, die haben noch über den Tod nachgedacht. Aber sonst wollen wir klug werden, aber doch nicht im Angesicht des Sterbens. Aber bitte, wer wird denn im Angesicht des Sterbens klug? Memento Mori, denk daran, dass du sterben musst. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, ein weises Leben führen. Die alte Kirche, die frühe Kirche, hat Gebete gehabt, in denen der Tod vorkam. Es war normal, dass der Tod im Gebet vorkommt. Entweder hat man gebetet als kleine Passage, Herr, schenk mir einen gnädigen Tod. Lass mich gnädig, lass mich vorbereitet sterben. Das gehört zum Gebet dazu. Es klingt depressiv, ist es aber nicht. Ist nicht lebensfeindlich, sondern im Prinzip genau das Gegenteil, dass wir diese 84.000 Sekunden bewusst leben jeden Tag. Das wäre das Ziel. Nicht, dass wir da sitzen und sagen, ich muss sterben, ich muss sterben, ich muss sterben, alles Mist, alles Murks, sondern dass wir bewusst leben, gut leben. Benedikt von Nursia, der Begründer der Benediktiner, hat dieses Gebet als junger Mensch täglich gebetet. Verleih mir, gütiger und heiliger Vater, einen Verstand, der dich versteht, der über dich nachdenkt. Einen Sinn, der dich wahrnimmt, dass wir wahrnehmen in einer Pflanze, in einem Apfel, in einer Begegnung, Gott wahrnehmen. Einen Eifer, eine Leidenschaft, die dich sucht, Gottsucher. Und dann das Zentrum, ein Herz, das dich liebt. Und dass es nicht beim Lieben stehen bleibt, ein Tun, das dich verherrlicht, eine Geduld, die auf dich harrt. Gib mir deine heilige Gegenwart. Und dann kommt's, und das gehört bei ihm zum täglichen Gebet dazu, einen guten Tod, Euthanasie, ein verrufenes Wort, Euthanasie. Thanatos ist griechisch der Tod und Eugut, einen guten Tod und eine glückliche Auferstehung im ewigen Leben. Im heißt, wir haben schon als Christen, ich sage nachher noch ein paar Dinge dazu, in dem ewigen Leben, das ich schon empfangen habe, weil ich die Vergebung durch Christus angenommen habe, schenkt mir in diesem Geschenk eine glückliche Auferstehung. Das gehört für Benedikt und für die frühe Kirche jeden Tag dazu. Und ihr merkt, das Leben ist das Wesentliche dieses Gebets, aber immer im Hinblick auf den Tod, im Hinblick auf den Tod. Primär geht es darum, dass wir vorbereitet sterben. Und wer vorbereitet ist auf den Tod, der kann recht gelassen seines Weges ziehen, fröhlich leben. Er muss im Prinzip keine Angst mehr haben vor dem Tod, denn er stirbt vorbereitet. Der gnädige oder gute Tod bedeutet nicht, so wie wir das gerne fühlen würden, er bedeutet nicht, dass ich lang und gesund lebe und dann schnell und schmerzfrei sterbe. Lang und gesund leben und dann schnell und schmerzfrei sterben. Der gute Tod bedeutet, dass ich vorbereitet sterbe. Der gnädige Tod bedeutet, dass ich eben nicht überraschend sterbe und nicht vorbereitet bin, aus dem Leben gerissen werde, mitten in meinem Schaffen, sondern dass ich vorbereitet sterbe. Also wenn wir beten und sagen, Herr, schenk mir einen guten Tod, dann beten wir darum, dass wir vorbereitet sterben. Das kann ein langes Leben sein, kann Gesundheit sein. Das kann auch bedeuten, dass ich nie ins Grab meiner Kinder schauen muss. Das haben die auch gebetet. Aber vor allen Dingen bedeutet es vorbereitet sterben. Jetzt sind wir am zentralen Punkt. Was beinhaltet das zentral, vorbereitet zu sterben? Das ist der Knackpunkt. Was bedeutet es, klug zu leben? Was bedeutet es, vorbereitet zu sterben? Mitten im Leben vom Tod umfangen zu sein und sich dem zu stellen. Das sind drei Aspekte. Versöhnt sein mit Gott, versöhnt sein mit den Mitmenschen und versöhnt sein mit mir selber. Und ihr merkt, das ist wie das Doppelgebot der Liebe. Gott lieben, den Nächsten wie dich selbst. Das durchzieht das ganze biblische Denken. Versöhnt sein, Gebet um einen gnädigen Tod, versöhnt mit Gott sein. Gott suchen, solange er sich finden lässt. Das heißt, solange ich lebe, muss ich Gott suchen. Ich kann nicht sagen, wenn ich dann gestorben bin. Und ich kann auch nicht sagen, wie der Schächer am Kreuz, dieses Risiko wäre mir viel zu groß. Ich warte auf die Sterbeminute. Und dann in der letzten Minute sage ich noch, Jesus, gedenk an mich, wenn du dein Reich aufrichtest. Das kann gut gehen, aber es kann auch gewaltig in die Hecken gehen. Und ich habe schon einige Menschen sterben sehen, die wollten nicht mehr. Und wenn ich sie gefragt habe, kann ich noch mit dir und für dich beten? Die wollten nicht mehr. Die konnten Gott nicht mehr finden. Es war vorbei. Also mit dem sollte man nicht spielen. Es hat was und gleichzeitig aber auch eine Gefahr. Es ist eine Sache, um Gott zu wissen und eine andere, ihn zu kennen. Wir wissen von Gott, aber es ist was völlig anderes, ihn zu kennen, sozusagen auf du und du mit ihm zu sein. Wir werden nachher noch ein Lied singen Es bringt es im Refrain zum Ausdruck, das letzte Lied, I'm a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. Mit dieser Gewissheit, das ist damit gemeint. Am Karfreitag hat Daniel darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, die zwei Mitgekreuzigten. Der eine lästert über Jesus, er sagt, hey du, wenn du der Messias bist, steig vom Kreuz und so weiter. Er lästert über ihn, er lacht ihn aus. Und der andere, und das gilt für unser ganzes Leben, der andere sagt, hör auf, ihn zu lästern. Der stirbt zu Unrecht, wir beide zu Recht. Der hat seine Schuld eingesehen und hat realisiert, er braucht Versöhnung mit Gott. Er braucht Vergebung und er braucht Versöhnung mit Gott. Wir sind, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, schuldig geworden. Wir sind schuldig geworden. Wenn ein Mensch sagt, ich brauche keine Vergebung von Gott, ich brauche das Geschenk der Vergebung, das Gott mir durch das Kreuz schenkt, weil Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Wenn jemand sagt, ich brauche diese Vergebung nicht, dann wird Gott diesen Menschen ernst nehmen. Und darin steckt eine Riesentragik. Gott nimmt uns ernst. Er nimmt mich ernst, wenn ich sage, in der letzten Sterbeminute, Herr, denk an mich, wenn du ins Reich deines Vaters gehst oder wenn du dein Reich aufrichtest. Und dann sagt er, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Aber wenn ich sage, ich brauche keine Vergebung von Gott, ich habe gut und richtig gelebt, wird er das ernst nehmen. Und das bedeutet, dass die Mauer der Schuld zwischen uns und Gott stehen bleibt. Gott sagt nicht, okay, du nimmst das Opfer nicht ernst und naja, du meinst, du brauchst es nicht, aber ich drücke dir es aufs Auge. Das macht er nicht. Gott lässt uns den freien Willen. Bitte nehmt das ernst. Nehmt das ernst. Und denkt mal darüber nach, über eure Beziehung zu Gott. Ist sie bereinigt? Brauche ich Vergebung? Wo brauche ich Vergebung? Und er vergibt gern, denn ein anderer hat bezahlt. Aber das ist etwas, das wir festmachen müssen. Können wir uns nicht durchschlängeln und am Ende sagen, ja Gott, ich habe gedacht, ich meine es gut mit dir und ich habe gedacht, ich nehme die Vergebung nicht an, weil ich dir eine Freude machen wollte. Das ist ein ernstes Thema. Hier drauf stehen Namen, die haben gesagt, ich will wie der eine am Kreuz sagen, ich gehöre dazu. Ich will wie der Schächer sagen, Herr, denk an mich, vergib mir meine Schuld und ich will mit dir leben. Gibt es nachher noch die Möglichkeit? Versöhnt sein mit Gott ist etwas das Elementarste, um vorbereitet sterben zu können. Der Ernst des Todes, wenn wir die Bibel lesen, kommt er uns entgegen im Hebräerbrief. Es ist ein harter Vers. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Soweit sind wir uns einig. Danach aber das Gericht. Und man getraut sich als christlicher Prediger, ich sage so offen, schon nicht mehr so etwas zu sagen. Ich habe den Vers nicht mal aufgeschrieben. Weil man dann denkt, man ist als Höllenprediger verschrien. Es mag vor ein paar hundert Jahren so gewesen sein, aber wir sind heute auf der anderen Seite des Pferdes runtergefallen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Wer Jesus angenommen hat, der ist gerichtet. Sagt Johannes, der ist gerichtet, der ist reisefertig, der ist parat. Ein schönes Bild, gerichtet sein. Wir verbinden gerichtet sein immer negativ. Gerichtet sein, ich war im Gericht. Wer gerichtet ist, ist reisefertig. Wer die Vergebung annimmt von Jesus, der ist gerichtet, sagt Johannes. Der ist reisefertig für das neue Leben. Halleluja, ist das nicht gut? Ja, naja, es geht so. Ja. Ich weiß nicht, was für eine bessere Nachricht es geben könnte. Wir sind gerichtet. Aber der Hebräerbriefschreiber führt uns den Ernst vor Augen und sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, jeder, und danach das Gericht. Seid also reisefertig, indem ihr die Vergebung annimmt. Das ist die eine Seite der Versöhnung mit Gott. Jetzt kommt eine zweite Seite, die die Christen gerne verdrängen. ich sag's mal so, vor allen Dingen die Frommen verdrängen diese Seite gern. Es ist die Seite, bin ich mit Gott versöhnt, indem ich ihm nichts mehr vorhalte? Oh Thomas, wie kannst du so reden, werden jetzt manche denken. Das ist ja vermessen, ich soll diesem Gott irgendetwas vergeben. Ich sage so, der ältere Sohn im Gleichnis von den beiden Söhnen, der war tief innen verbittert, verbittert. All die Jahre habe ich für dich geschuftet, ich war immer gehorsam, nie auf die Pauke gehauen, nie einen über den Durst getrunken, nie das gute Fleisch gegessen, immer die alten Kühe gekaut. Und jetzt kommt dieser Strolch da, dieser an diesem Kreuz da, dieser Schächer, und du feierst ein Fest mit ihm. Und das Tragische in der Geschichte ist, dass der ältere Sohn nicht hineingeht zum Fest der Auferstehung. Er ist nicht dabei. Deshalb seid vorsichtig, wenn ihr sagt als Fromme, ja, ich bin so fromm, ich halte Gott nichts vor. Täuscht euch an dem Punkt nicht. Nach dem Tod unserer Tochter war eine Bitterkeit in mir, Gott gegenüber. Gott, ich habe geschuftet für dich als Pastor all die Jahre. Und dann mutest du mir das zu. Und das mag jetzt arrogant klingen, aber ich musste Gott vergeben, mich mit ihm versöhnen, was er mir zugemutet hat. Und ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und nicht so eine Scheinfrömmigkeit und Scheinheiligkeit aufgebaut habe. Denn dadurch bin ich diesem liebenden Vater so nahe gekommen. So nahe. Und ich erinnere mich noch an den Satz von unserer Tochter, von unserer Jüngsten nach dem Tod, unser Michi. Papa, ich kann es Gott nie verzeihen, dass er die Michi ermordet hat. Krass. Und ich habe damals gedacht, Mädchen, Mädchen, was sagst du da? Aber Gott hat sich mit ihr versöhnt. Ein paar Jahre später hat sie sich taufen lassen. Unglaublich. Das meine ich, nehmt das als fromme Ernst. Wo sind die bitteren Wurzeln über dem, was euch Gott zugemutet hat? Versöhnt euch mit Gott. Er hat sich schon lange mit uns versöhnt. Das gehört mit dazu. Mit Gott versöhnt sein. Dieser Tage ist in Überlingen der Film gelaufen, Die Hütte. Kann ich nur empfehlen. Die Hütte. Da verliert ein Vater seine Tochter. Und er trifft Gott ein Wochenende. Und dann diskutiert er mit Gott diese Dinge aus. Und sagt, du willst ein liebender Vater sein und du lässt zu, dass mein Kind ermordet wird. Was war? Wo warst du? Und all die Dinge bespricht er mit Gott. Und er bekommt so viel Liebe und Wärme, nicht die letztendgültigen Antworten, aber so viel Liebe und Wärme, dass man sagt, doch, dieser Gott meint es gut mit uns, egal was er uns zumutet. Aber das ist ein Prozess, den ich gehen muss. Versöhnt sein mit Gott gehört im doppelten Sinne dazu. Viele Menschen und viele fromme Menschen sind ein Bündel von Bitterkeit und Aggression. Fromme Menschen, weil sie den Weg, den Gott ihnen zumutet und schenkt, letztendlich nicht angenommen haben. Aber man kann ja Gott nicht sagen, ich finde das eine Sauerei, was du mir zumutest. Das darf ich und das soll ich. Gott wird Heilung schenken. Das kann ich jedem garantieren. Das Zweite, versöhnt mit Gott im doppelten Sinne, um vorbereitet zu sterben. Das Zweite ist versöhnt mit den Mitmenschen. Da will ich nicht allzu viel dazu sagen. Damit meine ich nicht, dass alle Menschen beste Freunde sein müssen. Ich stelle mir das manchmal so vor. Ich bin bei Gott und er sagt mir, Thomas, jetzt kommt noch jemand. Bist du bereit, den auch in die neue Welt zu lassen? Und da stelle ich mir die Menschen vor, mit denen ich es manchmal ein bisschen schwer habe oder die mit mir oder wie auch immer. Und ich kann über jeden Menschen, der so am inneren Auge vorbeiläuft, sagen, okay, Herr, der soll dazukommen, es wird gut, es wird gut, er soll dazukommen. Und das basiert darauf, dass Jesus ja sagt, wenn ihr den Menschen die Schuld nicht vergebt, wird Gott euch auch nicht vergeben. Also will ich jedem vergeben wollen. Und das Höchste ist, dass ich sage, er soll auf Gottes neue Welt kommen. In der Fasnacht heißt es ja wohl man Reulasse oder so ähnlich. Aber das ist ja keine Fasnachtsveranstaltung. Aber ich bin bereit, jeden der von meinem inneren Auge vorbeifährt, dass er mit dabei ist, versöhnt mit dem Mitmenschen. Was ich jetzt erzähle, habe ich mit meiner Schwägerin und meinen Nichten und Neffen abgesprochen. Mein Bruder, das wisst ihr, viele wissen das, nicht alle, der ist letztes Jahr in unseren Augen viel zu früh gestorben. Feiner Mensch. Mit 68 Jahren gestorben. Er war versöhnt mit Gott und er war versöhnt mit seinen Mitmenschen. Und das Wuchtige, Gewaltige und Schmerzhafte, haben mir alle erzählt, war, dass er einige Tage vor seinem Tod mit der ganzen Familie zusammengesessen ist. Und man sich vorstellt, im Angesicht des Todes, der Familie zusammensitzen. Und dann haben sie miteinander geredet. Und er hat noch jedem gesagt, du bist anders als die, aber du hast deinen Platz und du bist wertvoll. Und du bist anders als die und du bist anders als, aber jeder hat seinen Platz und ich liebe jeden auf seine besondere Art. Sie haben das Abendmahl miteinander gefeiert unter viel Tränen. Aber im Nachhinein sagt jeder von den Beteiligten, es war so wichtig. Wenn auch schmerzhaft, aber so wichtig, im Frieden Abschied zu nehmen, im Frieden den Vater ziehen zu lassen. Und die Schwägerin, die Hanne, hat mir geschrieben, von diesem Abend an hatte nicht nur ich den Eindruck, dass er nun bereit wäre zu gehen. Das war wie das letzte große Versöhnungsmahl, wie bei Jesus. Und jetzt kann ich gehen. Er selber hat salopp ausgedrückt, ich mache jetzt dann den Abflug, hat er gesagt. Das war er. Aber das Zentrum war nicht gesund sein und nicht alt und, sondern versöhnt sein mit Gott und den Menschen. Im Nachhinein kann ich nur sagen, ich habe mit ihm die Beerdigung durchgesprochen, welche Lieder, was ich sagen werde. Es war schmerzhaft. Aber wenn ich heute zurückblicke, nach nicht mal einem Jahr, sage ich, Gott, dir sei Lob und Dank für diesen gnädigen Tod meines Bruders. Dir sei Lob und Dank. Und jetzt kommt's. Kurz nach der Trauerpredigt, als die Trauerpredigt zu Ende war, habe ich mich wieder hingesetzt und da ist mir ein kalter Schauer den Rücken runtergefahren. Und ich habe ein paar Menschen vor mir gesehen, Christen, die in Bitterkeit unversöhnt, in bitterem Streit mit anderen leben. Und der Gedanke war, Herr, mein Gebet, was soll ich an der Beerdigung dieser Menschen sagen? Da ist kein guter Tod, da ist kein gnädiger und versöhnter Tod. Da ist Bitterkeit, Ablehnung und Hass im Leben. Und wenn das manche hier betrifft, und das ist mir ganz ernst, bitte bringt die Dinge in Ordnung. Versöhnt euch. Ihr müsst nicht beste Freunde sein, aber versöhnt euch. Schafft Frieden, dass ihr reisefertig seid. Bereit seid, Gott zu begegnen. Versöhnt euch mit Gott. Nehmt das Opfer der Vergebung an von Jesus bewusst. Versöhnt euch mit euren Mitmenschen, denn wenn ihr den Mitmenschen nicht vergebt, wird euch Gott auch nicht vergeben. Wir waren gestern bei der Tante von meiner Frau, Tante von Regina, eine alleinstehende Frau, ganz alleine. Niemand besucht sie. Und was macht man in so einem Moment? Sie war nicht mehr ansprechbar. Was macht man da? Man streichelt ihr über die Wange, streichelt ihre faltigen Hände, ist dann egal, ob sie faltig sind oder nicht. Und man betet das Vater unser, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Und vergib dieser Frau ihre Schuld, Herr. Ich will für sie stellvertreten. Und wie auch wir vergeben haben im Grundtext. Und das sind heilige Momente. Ich will Vergebung annehmen, vergib Herr, und ich will sie weitergeben. Das ist die Grundlage und das Elementare des Evangeliums. Und ich wünsche mir, vielleicht egoistisch, aber es ist nicht egoistisch letztendlich, dass ihr versöhnt seid, dass wenn ich jemand beerdigen muss, dass ich weiß, er ist versöhnt mit Gott und den Mitmenschen, dass ich sagen kann, jawohl, er wird auferstehen, er war reisefertig, er war fertig für diese neue Welt, er war versöhnt mit Gott und den Mitmenschen. Unterschätzt diesen Bereich nicht, versöhnt mit sich selber zu sein, mit dem eigenen Lebensweg versöhnt zu sein. Das ist in jungen Jahren noch nicht so ganz einfach, muss auch noch nicht sein, anzustreben, aber in meinem Alter, so ab 40, muss das sein. Also ich bin 40 plus. Ich war lange nicht versöhnt damit, dass ich ein Bauernbub bin. Ich habe mich immer geschämt zu sein, Bauernbub. Da kamen Erinnerungen auf. Ich war im Stall morgens, bevor ich zur Schule ging, oder abends im Stall, habe meinen Kopf an die Kuh gelehnt. So bin ich ins Bett gegangen. Am anderen Morgen kam ich in die Schule, habe gestunken wie eine Kuh. Alle haben es gemerkt, nur ich nicht. Ich wurde gehänselt, eben die Kuh kommt und all die Dinge, die man so sagt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, mit dem Weg will ich versöhnt sein. Ich will eines Tages aufrecht sagen können, liebe Leute, ich bin ein Bauerbub. Bin auf der Landwirtschaft aufgewachsen, viel Gummistiefel getragen, Schweißfüße gehabt, gestunken wie eine Kuh, im Stall rumgerannt. Das bin ich. Das ist ein Teil von mir. Ein Teil von mir. Und damit bin ich versöhnt. Das ist so. Und das ist gut so. War gut so. Ich bin ein bisschen robust geworden auf diesem Hof. Das gehört mit dazu. Versöhnt sein mit der Lebensgeschichte gehört dazu. Das nächste, was geregelt werden muss in aller Kürze, die zeitlichen Dinge regeln. Testament, Generalvollmacht, Patientenverfügung. Auch zum Beispiel redet man darüber mit der Frau, mit der Regina und ich, wenn ich sterben würde, wäre es okay, gebe ich sie frei, in Anführungszeichen, zur Wiederheirat. Das hat was Befreiendes, wenn ich weiß, Regina sagt, du armer Kerl, du kommst alleine nicht klar, heirat wieder. Das hat auch was Befreiendes, ich weiß, ich dürfte. Generalvollmacht haben wir unseren Kindern gegeben, Patientenverfügung, all die Dinge, dazu will ich nichts mehr viel sagen. Ein letzter Punkt, um vorbereitet zu sterben, ist die Frucht der Gnade. Und die dürfen wir auch nicht unterschätzen. Die Frucht der Gnade sind die Werke der Barmherzigkeit. Martin hat darüber gesprochen und gepredigt. Richtig, Martin? Predigt nochmals anhören. Werke der Gerechtigkeit. Jesus sagt im Matthäusevangelium, sammelt euch Schätze im Himmel, die euch niemand rauben kann. Und was sind die Schätze? Sich um die Benachteiligten kümmern. Menschen besuchen im Gefängnis, im Krankenhaus, die Alleinstehenden bei ihnen sein, bei den Benachteiligten sein. Und all diese Dinge, das sind die Folgen, weil Gott mich begnadigt, mir vergibt, handle ich so gnädig an den anderen Mitmenschen. Und Jesus ist an dem Punkt scharf, scharf wie selten. Matthäus 25, könnt ihr gerne zu Hause nachlesen. Da kommen die und geht's ums ewige Reich. Und er sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Ich war krank, ihr habt mich nicht besucht. Ich war im Gefängnis, ihr wart nicht bei mir. Ich war hungrig, ihr habt mich nicht gespeist und, und. Und dann sagen die, wann warst du krank und wann im Gefängnis und wann nackt, Jesus? Und das sagt er, was ihr einem meiner geringsten Brüder nicht getan habt. Das habt ihr mir nicht getan. Weicht von mir, ich kenne euch nicht. Das sind harte Gerichtstexte. Hebräer 9 ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und ich rede nicht gerne darüber, aber ich würde mich schuldig machen, wenn es ums vorbereitet Sterben geht, ich das nicht erwähnen würde. Leute, das ist ernst. Das ist ernst. Jesus sagt nicht, Witzle gemacht in der Bibel. Ich habe nur einen Witzle gemacht. War nicht so ernst. und ernste Worte, auch der Umgang mit seinen Gaben und so weiter. Die Härte von Jesus ist an dem Punkt erschreckend. Wenn ich das abschließend alles auf mich wirken lasse, dann muss ich sagen, dass unsere Michi mit 17 Jahren einen gnädigen Tod gefunden hat. Sie ist gnädig gestorben. Sie war versöhnt mit Gott, hat sich 3 Wochen vorher taufen lassen, hat die Vergebung von Jesus angenommen, bewusst den sichtbaren Bund der Taufe mit ihm geschlossen. Ja, Jesus, ich will mit dir leben. Sie war versöhnt mit ihren Mitmenschen. Sie hat Gespräche geführt mit ihrem Papa, das bin ich, mit ihrer Mama, Regina, ihren Geschwistern. Sie war ja nicht so ganz ohne Ecken und Kanten, die Michi, aber sie war versöhnt. Und ich erinnere mich noch an das Gespräch mit ihr und ich sagte, Michi, war ich nicht zu wenig für dich da? Und dann hat sie gesagt, Papa, du warst wenig da, aber wenn es darauf ankam, warst du da. Und da habe ich gemerkt, auf einmal, das war mir zu wenig, nur da zu sein, wenn man mich braucht. Und ich habe gesagt, Michi, vergibst du mir das? Und sie hat gesagt, Papa, ist dir vergeben, du bist frei von dieser Schuld. Und sie haben in der Jugend, ich glaube eine Woche vorher, Shalom gefeiert vor den Ferien, Versöhnungsfest, Friede geschlossen. Und da muss ich sagen, wenn ich so sehe, das mag jetzt arrogant klingen, wenn ich so sehe, hat die Michi einen super gnädigen Tod gefunden. Und sie war eine, die sich für die Benachteiligten eingesetzt hat, Werke der Barmherzigkeit in der Schule. Die Lehrer haben uns immer gesagt, wenn es ungerecht zugeht, in den Augen der Michi natürlich, dann meldet sie sich und stellt sich immer auf die Seiten der Benachteiligten. Das war sie auch. Verrückt. Ein 17-jähriger Mensch findet einen gnädigen Tod, wie mancher 80-Jährige ihn nicht mal annähernd findet. Eigentlich obertraurig. Eine ganz ernste Angelegenheit. Paulus sagt abschließend, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir gehören dem Herrn. Weil wir uns entschieden haben, die Vergebung anzunehmen, mit ihm zu leben, versöhnt mit den Mitmenschen, mit mir selber, Werke der Barmherzigkeit. Wir leben mit diesem Herrn. Zum Schluss noch ein paar Verse aus dem Prediger, der bringt das noch lebensfreundlicher und bejahender und nicht nur sachlich auf den Punkt. Und das könnte eine Phase sein, die vielleicht der eine oder andere ein bisschen verletzend finden könnte. Aber der Prediger schreibt das wunderschön. Das Licht der Sonne sehen zu können, bedeutet Glück und Freude. Genieße froh jeden Tag, der dir gegeben ist, auch wenn du noch viele vor dir hast. Denk daran, dass die Nacht, die ihnen folgt, noch länger ist. Alles, was noch kommt, ist vergeblich. Freu dich, junger Mensch, sei glücklich, solange du noch jung bist. Tu, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Ihr jungen Leute, aber jetzt gut zuhören, was danach kommt. Gell? Aber vergiss nicht, dass Gott für alles Rechenschaft fordern wird. Tu, wozu du Spaß hast, aber vergiss nicht. Vergiss nicht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Sei vorbereitet. Halte dir den Ärger von der Seele für das versöhnte Leben und die Krankheit vom Leib. Jugend und dunkles Haar sind vergänglich. So ist es einfach. Der Herr segne euch auf dem Weg des Friedens, der Versöhnung mit Gott, der Versöhnung untereinander und der Versöhnung mit euch selbst. Und er gebe euch ein ganz, ganz weites, großzügiges Herz, dass die Gnade, die er uns schenkt und Barmherzigkeit, Kreise zieht und wir gnädig und barmherzig werden mit vielen, vielen Menschen. Als Mac, der Vater im Film Die Hütte, wieder zurückkommt auf die Erde nach der Begegnung mit Gott, sagt sein Nachbar von ihm, eines hat sich bei Mac geändert. Er ist weitsichtiger geworden, Er ist großzügiger geworden und er verurteilt viel, viel weniger als vorher. Das wünsche ich uns. Und dann wären wir, glaube ich, Licht und Salz und Hoffnungsträger für diese Welt. Amen.
Der Herr gebe euch einen Verstand, der ihn versteht, einen Sinn, der ihn wahrnimmt und einen Eifer, der ihn sucht. Er gebe euch ein Herz, das ihn liebt und ein Tun, das ihn verherrlicht. Der Herr gebe euch eine Geduld, die auf ihn harrt, und er gebe euch seine heilige Gegenwart, einen guten Tod und eine glückliche Auferstehung im ewigen Leben. Amen. Einen schönen Sonntag euch noch.